ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ich weiß, wie es ist, wenn die ganze Haut so brennt, man sich selbst auch nicht aushält und so eine Unruhe, weil alles so unklar ist. Ich konnte nur Ruhe in der Bewegung finden. Das war also wirklich wie ein Loch. Es ist so ein Aufruhr. Es ist erstmal ein ungeheurer Schmerz, ein Schock, ein Aufschrei. Ich denke, es ist Angst. Es reißt alles mit sich. Also man überzeichnet den Verlust.
Diese traumatischen Trennungen haben auch dramatische Auswirkungen auf das psychische und physische Gleichgewicht. Krankheiten drohen, das Immunsystem wird geschwächt etc. Und es sollte wirklich eine Hilfestellung gesucht werden, damit man ein bisschen von dem verarbeiten kann, was da einem widerfahren ist.
Eine Trennung kann einer Naturkatastrophe gleichen. Zerstörerisch wie ein Erdbeben, überflutend wie ein Tsunami, gewaltig wie ein Orkan. So oder so ähnlich beschreiben Paare diesen tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Vor allem dann, wenn ihm viele gemeinsame Jahre vorausgegangen sind.
Die Ehe der Autorin Bettina von Kleist endete nach 25 gemeinsamen Jahren. Ihr Mann wandte sich plötzlich von ihr ab und verkündete, er wolle nun eigene Wege gehen. Bettina von Kleist zog es den Boden unter den Füßen weg.
Es reißt alles mit sich. Also man überzeichnet den Verlust. Und dann hat sich das gelegt und dann dachte ich, es ist genug Boden, um einen Schritt zu machen. Und dann plötzlich habe ich gesehen, es ist genügend Boden, um zwei Schritte zu machen.
Es gibt Trennungen, die sind erlösend. Etwa wenn die Beziehung von körperlicher oder seelischer Gewalt geprägt war. Doch wenn Partner nach Jahren oder Jahrzehnten guten gemeinsamen Lebens auseinandergehen, aus welchen Gründen auch immer, brauchen sie viel Zeit, um wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Und das, so der systemische Coach Thorsten Geiling, gilt für beide Partner.
Beide müssen eben durch den Trauerprozess durch. Und das finde ich auch wichtig, dass auch der geht, trauert, ja. Und diese Trauerphasen können nun mal mehrere Wochen und Monate dauern oder sogar mehrere Jahre, ne?
Sie war seine ganz große Liebe. Peter lernte seine Frau mit Ende 20 kennen. Sie heirateten, bekamen zwei Söhne und waren 25 Ehejahre lang glücklich. Dann schlich sich irgendwann ein Gefühl notorischer Unzufriedenheit ein. Irgendetwas hatte sich aus dem Staub gemacht. Fast unmerklich.
Ich habe einen schweren Beruf gehabt. Meine Frau hat diesen Beruf mit mir getragen. Meine Frau hat die Familie zu Hause gemacht. Und irgendwann sind wir vielleicht müde geworden. Das kann sein. Also irgendwann ist es so, dass wir nicht mehr so das Gefühl hatten. Meine damalige Frau hat ein Gefühl des Grauen gehabt. Und ich habe das Gefühl des Grauen auch gehabt.
Laut einer großen Untersuchung aus dem Jahr 2019 sind die häufigsten Trennungsgründe:
Ich war unglücklich in der Beziehung.
Ich hatte keine Gefühle mehr für den Partner oder die Partnerin.
Wir haben uns auseinandergelebt.
Es gibt eine andere.
Ich hatte damals das Bild, dass im Vorgarten plötzlich eine Blume wächst. Eine schöne große Blume, die dann überhaupt nicht hingehört, aber die so wunderschön ist, dass man sie auch nicht ausreißen kann. Das heißt, ich habe mich verliebt. Peng, bumm.
Die Frau, in die sich Peter verliebt hatte, war 26 Jahre jünger als er. Gegen diese frisch entfachten und überwältigenden Gefühle konnte und wollte er sich damals nicht wehren. Trotzdem fiel ihm dieses Geständnis seiner Frau gegenüber ungeheuer schwer. Im gemeinsamen Urlaub fasste er sich ein Herz und legte alle Karten auf den Tisch.
Wir haben beide geweint. Ich sehe die Szene heute noch wie in einem Kino vor mir. Das war eine Urlaubssituation am Strand einer wunderschönen südfranzösischen Stadt. Ich habe den Horizont geguckt, das Meer flimmerte, meine Frau lag neben mir. Und dann sind wir anschließend auf die Alpen hochgefahren und dann im Nebel an einem Rosenstrauch mit Hagebutten haben wir das nochmal durchgesprochen. Es gab viel Tränen und die mittlerweile schwarz gewordenen Hagebutten von dem Strauch liegen immer noch auf meinem Schreibtisch.
Thorsten Geiling hat einen Trennungsratgeber geschrieben. Ich will mich trennen, so der Titel. Aus seiner Beratungspraxis weiß er, obwohl die Scheidungsquote bei knapp 40% liegt, fällt es Paaren keinesfalls leicht, sich zu trennen. Der Trennung, egal wer sie initiiert, geht eine lange Phase des Zögerns voraus.
Viele sagen immer dann, ich kann gerade nicht, wir haben schon den Urlaub gebucht. Danach hat die Schwiegermutter Geburtstag, dann hat die Tochter Abschlussprüfung. Und dann sage ich auch immer, ich kann ja auch sagen, ich krieg's gerade noch nicht hinzugehen, also probiere ich nochmal eine Paartherapie. Und wenn ich feststelle, die allerletzte Chance, Paartherapie hat auch nicht funktioniert, dann gehe ich halt erst dann, ja?
Bleiben oder gehen? Das ist immer die zentrale Frage, wenn es kriselt.
Peter zögerte. Sollte er wirklich seine Ehefrau, mit der er 2 Söhne hatte, wegen einer Jüngeren verlassen? War es nur die typische Midlife-Crisis? Oder wirklich was Ernstes? Um das zu klären, suchten er und seine Frau einen Paartherapeuten auf.
Wir wollten den Weg finden, zusammen zu sein, zusammen zu bleiben. Wir hatten uns das ja vorgenommen. Und ich erinnere mich noch, wie wir da auf einem Platz einer nordrhein-westfälischen Großstadt waren und warteten auf den Beginn des Termins und guckten uns so ein bisschen fragend an. Und ich dachte, ich bin in einem schlechten Film, das kann doch nicht sein. Die Bilanz war, dass der Therapeut gesagt hat, er macht das seit einem Vierteljahrhundert. Und er sagt uns etwas, was er weniger als 5-mal in seinem Therapeutendasein gesagt hat, nämlich er meint, wir müssen uns trennen.
Paare, da sind sich viele Expertinnen und Experten einig, trennen sich nicht aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit, ihrer unterschiedlichen Vorstellungen. Sie trennen sich, weil sie unfähig sind, sich darüber wirklich auszutauschen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. So der Familien- und Paartherapeut Stefan Potting.
Es sind eher Geschichten von einer Unfähigkeit, sich auf ein gemeinsames Thema zu einigen, die Unfähigkeit, miteinander sich sozusagen geduldig zuzuhören, auch die Sorgen und Nöte anzuhören. Man denkt ja immer, einer von den beiden wäre das Opfer und der andere der Täter, aber in Wahrheit ist es für beide eine Katastrophe.
Sprachlosigkeit, fehlende Kommunikation, gemeinsam, einsam. Das sind häufig die Zutaten, aus denen späte Trennungen werden. In der Gewohnheit langer Beziehungen gibt es immer weniger Anstöße zum Austausch. Fast immer fehlt der Mut zur Konfrontation, zur Wahrhaftigkeit, so der Familientherapeut Stefan Potting.
Wenn man das dem anderen mitteilt und sagt, hör mal zu, mein Lieber, es ist mir einfach total langweilig mit dir, ja, und ich habe mir unter Partnerschaft was anderes vorgestellt, dann wird es doch erst spannend. Dann kann man doch anfangen, darüber nachzudenken, was der eine und der andere sich denn über Partnerschaft eigentlich ausgedacht hat und was er davon erwartet, was er sich wünscht. Das sind ja alles Fragen, die man miteinander abstimmen muss.
Wir lernen eigentlich nicht in der Beziehung wirklich offen miteinander zu sprechen und umzugehen. Manche können das ganz gut, die können dann auch relativ lange zusammenbleiben und bei anderen versiegt dieser Kommunikationsstrom relativ bald. Und das ist auch ein Ratschlag, den ich meinen Klienten und Klientinnen immer wieder gebe. Je eher wir über unsere Wünsche, Sehnsüchte und Grenzen sprechen, umso erfolgsversprechender ist auch diese Beziehung, die wir führen können. Und das ist manchmal schmerzhaft, aber das ist eigentlich für mich ein Weg in eine erfolgreiche Beziehung.
Peter entschied sich nach Jahren des inneren Kampfes für die junge Frau und wurde noch einmal Vater. Für ihn hat ein komplett neues Leben begonnen. Seine erste Frau blieb allein zurück. Die Autorin Bettina von Kleist, die nach 25 gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann verlassen wurde, hat den tiefen Schmerz darüber in einem Buch verarbeitet. Sie führte zahlreiche Gespräche mit Verlassenden und Verlassenen und fand einige Gemeinsamkeiten.
Besonders Männer trennen sich selten, ohne irgendjemand im Hintergrund zu haben, und sei es auch nur ein Übergangsobjekt oder irgendeine Liebschaft. Das sind Frauen mutiger, die trennen sich auch, wenn keiner da ist. Frauen verlassen oft, weil sie sagen, sie fühlen sich nicht wahrgenommen. Viele Frauen verlassen Männer, weil sie das Gefühl hatten, sie konnten sich nicht entwickeln. Sie waren nur noch Inventar, also die Frau an seiner Seite.
Es ist Dienstagabend, Treffen einer Trennungs-Selbsthilfegruppe. Hier finden sich naturgemäß nicht die Verlassenden wieder, sondern die Verlassenen. Gemeinsam haben sie, dass die Trennung einfach so über sie hereingebrochen ist. Ganz plötzlich, ohne Ankündigung. Für Werner war der Tag der Trennung der tiefste Einschnitt in seinem Leben. Der 53-Jährige kehrte aus einem kurzen Bildungsurlaub zurück, freute sich auf zu Hause, wollte Frau und Tochter begrüßen.
Ich bin nach Hause gekommen und kam in einem leeren Haus. Es lag meine Post ungeöffnet da und obendrauf lag ein Brief. Lass mich jetzt scheiden, bitte den und das Geld überweisen. Bis dann und fertig.
Werner war wie vom Schlag getroffen. Davon, dass in seiner Ehe irgendwas schiefgelaufen sei, davon habe er all die Jahre nichts mitbekommen.
Nein, gar nichts, nein. Mir ging es ja gut zu dem Zeitpunkt. Ich hatte Essen gekriegt, Wäsche war gemacht, arbeiten gewesen. Wir hatten ja dementsprechend genug.
Nur Gemeinsamkeiten, die gab es nicht, schon lange nicht mehr. Sie machte ihr Ding, er seins, man begegnete sich ab und zu im gemeinsamen Haus. Ansonsten lebten sie auf verschiedenen Etagen. Gespräche gab es so gut wie keine.
Die Frage ist, ob man es sehen möchte und ob man es hören möchte und ob man es fühlen möchte, dass die Beziehung nicht mehr in Ordnung ist. Auch das erlebe ich immer wieder, dass eben dann der Partner oder die Partnerin das einfach wegdrückt. Und das Gespräch wird einfach nicht geführt, weil man die Augen zumacht und denkt, das Wichtigste ist, der Partner ist da, alles andere brauche ich nicht. Aber der kann halt genauso schnell dann weg sein. Ne?
Sparbücher, 16.000 Euro weg. Sie hat die Konten auf null gefahren bis zu dem Zeitpunkt. Feierabend, Geld ist weg.
Frau weg, Tochter weg, ein ganzes Leben. Weg. Werner blickte auf einen Trümmerhaufen und fiel in ein tiefes Loch. Sein bester Freund war ein Kasten Bier.
Man ist nicht rausgegangen, man hat sich abgekapselt, man hat zu nichts mehr Bock gehabt. Ja, man muss man irgendwie sehen, dass man da rauskommt. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man sich Hilfe holen.
Die Folgen nach Trennungen sind oft dramatisch. Isolation, schwere Schlafstörungen, Depressionen, innere Unruhe bis hin zu Alkoholexzessen.
Als Werner auch nach Monaten nicht allein aus dem Tief herauskam, fand er Hilfe in einer psychosomatischen Klinik.
Das zeigt, wie folgenschwer und tiefgehend eine Trennung sein kann.
Trotzdem plädiert Coach und Autor Thorsten Geiling dafür, nicht allein denjenigen, der geht, zum Sündenbock zu erklären. Denn zum Scheitern einer Beziehung gehören immer zwei.
Es wirkt immer so, als wenn derjenige, der geht, der Aktive ist. Und es ist in dem Moment auch. Aber man weiß natürlich nicht im Rückblick, wie sehr derjenige schon in der Beziehung davor gelitten hat und ausgehalten hat. Wenn jemand fremd geht, dann ist es die Verantwortung vom einen. Aber dass eine Beziehung nicht gelingt, da gehören immer zwei dazu. Und deswegen sollten natürlich auch diejenigen, die gehen, auch im Blick der Öffentlichkeit nicht nur als negativ angesehen werden. Da kommt natürlich auch häufig dazu, dass diejenigen, die bleiben, ihre Geschichte erzählen und über den anderen schimpfen und sagen, wie schlecht es ihnen geht. Die, die gehen, die ziehen sich meistens zurück und erzählen nicht so viel über das Ganze, was da in dieser Beziehung passiert ist. Und deswegen rutscht dann der Blickwinkel meistens so ein bisschen in den Schatten hinein.
Mein Mann hat mir dann auch noch einen Brief geschrieben, einen Liebesbrief, dass er mit mir alt werden möchte und schöne Reise noch machen möchte. Und 3 Monate später hat er dann gesagt, er trennt sich, Weihnachten.
Margret heißt eigentlich anders. Auch sie findet in der Selbsthilfegruppe ein bisschen Trost. Ihre Stimme bebt immer noch ein wenig, wenn sie an den Tag denkt, an dem ihr Mann ihr eröffnete, er wolle die Ehe beenden. Nach 45 gemeinsamen Jahren.
Und da habe ich gesagt, warum? Kein Ton. Er hat nichts gesagt. Es war ein Schweigen. Er hat dann nur gesagt, such dir eine Wohnung. Ich habe schon eine und die Wohnung wird verkauft. Und immer das Warum? Geredet? Nein, nicht geredet.
Als Margret ihren Mann heiratete, war sie 21. Er war ihre erste große Liebe. Sie bekamen 4 Kinder. Er brachte das Geld nach Hause, sie kümmerte sich um Haushalt und Familie. 5 Jahre noch, dann hätten sie goldene Hochzeit gefeiert.
Alles hat er weggeworfen. Und ich war geschockt, ich war wie gelähmt. Ich habe alles so hingenommen, man hat nicht mehr geredet. Ich bin alleine zwischen Weihnachten und Silvester nur durch die Gegend gelaufen. Ja, ich war ganz traurig.
Also fast alle Frauen beklagen, dass es kein klärendes Gespräch gab. Und sie sagen, warum gab es keine Ankündigung, warum keine Klärung? Das sagten übrigens viele Frauen, das ist ganz erstaunlich, es wäre leichter gewesen, wenn er gestorben wäre. Weil sie hätten dann nicht diese Liebe revidieren müssen, es wäre ihnen nicht so viel Scheußliches widerfahren und sie hätten ihr Selbstbild nicht revidieren müssen. Den Satz habe ich von Männern nicht gehört.
Es gab Phasen, da fühlte sich Margret unglaublich einsam. Verlassen von ihrem Mann, verlassen von ihrer gesamten Verwandtschaft, verlassen von ehemals gemeinsamen Freunden.
Ich höre auch nichts, ruft auch keiner an, wie geht's dir? Ja, die Bekannten rufen sporadisch mal an, aber die haben sich auch anders orientiert. Nur noch, wo Pärchen sind. Also als alleinstehende Frau sind sie ja nicht mehr willkommen.
Dass auch ihre alten Freunde sich aus dem Staub machen, ist eine doppelte Kränkung. Margret musste ihr ganzes Leben nun nochmal komplett neu sortieren. Das funktioniert erst ganz allmählich.
Es trennen sich oft nicht nur zwei Menschen, sondern auch zwei Leben. Mit allem, was dazugehört. Kinder, Freunde, Haus, Kredit. Aber auch Träume und Hoffnungen. Das auseinander zu dividieren braucht Zeit. Wenn Trennungen Menschen einerseits so sehr aus der Bahn werfen können, aber andererseits so normal sind und zu jedem Leben dazugehören, was kann man tun, um besser damit klarzukommen? Gibt es eine Art Prävention gegen den Absturz?
In gewissem Maße ja, meint Johanna Müller-Ebert. Die promovierte Diplompsychologin sagt, sich trennen kann man lernen. Und zwar in jedem Lebensbereich. Diese Fähigkeit nennt sie Trennungskompetenz.
Mit der Trennungskompetenz, wie ich das nenne, also mit dem Lernen von Trennen in kleinen Schritten, die kleinen Dinge des Loslassens im Alltag, die mit mehr Aufmerksamkeit zu betrachten und dann zu sehen, dass man genauso wie man mit den kleinen Dingen umgeht, auch mit den großen Dingen umgeht.
Wer Trennungskompetenz besitzt, ist eher gewappnet, mit dem Auf und Ab, dem Hin und Her und dem ewigen Wechselspiel aus Anfang und Ende umzugehen.
Wer sich nicht bindet, kann sich nicht trennen. Und wer sich nicht trennt, kann sich nicht wieder neu binden. Und wir kriegen nicht beigebracht, dass Trennen genauso wichtig ist.
Aus Angst vor Trennungen verharren Menschen dort, wo es ihnen schon lange nicht mehr gut geht. In lieblosen und leeren Beziehungen. Einfach, weil sie den Absprung nicht schaffen.
Beginnen sollte das Trennungstraining, so die Psychologin, am besten bereits in guten Zeiten. Idealerweise in alltäglichen Lebensbereichen, also dort, wo das Herz nicht allzu sehr beteiligt ist.
Viele unserer Verhaltensweisen sind Gewohnheiten, weil wir nichts Neues kennen. Und wir gewöhnen uns so dran, dass wir uns stumpf machen für Platz. Wenn Sie Zeitungen horten, alte Bücher horten, die Sie nicht lesen, ist Ihr Raum verstaubt und zu. Und in dem Moment, wo man anfängt, das zu entrümpeln, kommt ein unglaublicher Energieschub. Also dieses Raumschaffen gilt dann auch für seelische Räume.
Das kleine Abschiedstraining sei eine Vorbereitung für die großen Abschiede. Doch Johanna Müller-Ebert gibt zu, es hilft vor allem dann, wenn man selbstbestimmt entscheiden kann, von wem oder was man sich trennt. Es funktioniert nur bedingt, wenn das Schicksal erbarmungslos zuschlägt.
Meine Beobachtung ist, dass viele kleine Trennungen die großen Katastrophen mildern. In jedem Trennen ist Trennungsangst enthalten. Das heißt, entweder Angst, verlassen zu müssen oder verlassen zu werden, oder es ist sogar Angst vor dem Neuen. Und möglicherweise auch, was häufig übergangen wird, die Angst vor der Leere.
Bei allem Schmerz auf beiden Seiten, Trennungen können auch ein Segen sein. Sie können ganz neue Türen öffnen, den Partnern noch einmal ganz neue Erlebnisse bescheren. Vielleicht solche, die in den verkrusteten Strukturen einer langjährigen Ehe niemals möglich gewesen wären.
Peter, der späte Vater, ist heute mit seiner damaligen Geliebten verheiratet. Doch bei allem Glück gibt er offen zu, dass auch seine Ex-Frau einen ganz festen Platz in seinem Herzen hat. In seinem Arbeitszimmer hat er ein Denkmal für seine erste Ehe.
Ich habe in einem kleinen Rahmen eine kleine Skulptur aus Edelmetall. Das sieht aus wie ein Burgturm, wo zwei Figuren sind, die nicht zueinander können. Und darüber ist als Sonne mein alter Ehering. Das ist das Denkmal meiner ersten Ehe.
Dem Vergangenen einen guten, würdigen Platz im Leben geben. Wenn das gelingt, weicht der einstige Schmerz vielleicht irgendwann der Dankbarkeit.
Bis dahin, so Familientherapeut Stefan Potting, ist es oft ein langer Weg.
Man hat diesen Menschen sehr geliebt und groß und intensiv geliebt. Und jetzt ist die Liebe vorbei und die Traurigkeit nimmt erstmal Platz. Und man muss sich in diese Traurigkeit auch hineinbegeben und sie nicht einfach nur beiseite legen. Auch die Wut nimmt Platz. Auch die Verzweiflung nimmt Platz. Auch das Akzeptieren kommt irgendwann. Es gibt einfach verschiedene Phasen, die dann durchlebt werden und die Möglichkeit bieten, dass man weiterleben kann.
Dass man so sagt, man macht Schluss, das stimmt nicht. Ich habe festgestellt, dass man den anderen fast zeitlebens in sich hat. Der ist wie eingeritzt, eingebrannt in die Seele. Bis so eine Liebe aus dem Körper geht und aus der Seele, es dauert endlos lange. Es bleibt immer ein Rest. Also ich liebe vielleicht meinen geschiedenen Mann nicht mehr, aber der bleibt so etwas Unzerstörbares, glaube ich. Darum träume ich auch von ihm, in eigentlich guter Form. Ich denke, das, was schön war, ist nicht getrübt durch das, was danach kam.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Können wir unsere Beziehung noch retten? Das ist eine Frage, die sich viele Paare stellen, oft aber nicht mehr allein beantworten können. Einige holen sich Hilfe von außen, zum Beispiel von Paartherapeut Erik Hegmann. Das Team von NDR2 durfte sie dabei begleiten. Ja, richtig gehört, bei realen Therapiesitzungen. Offen und ehrlich erzählen verschiedene Paare über Eifersucht, emotionale Distanz, Sexflauten oder über das Gefühl, sich nicht wirklich auf den anderen verlassen zu können. Hört unbedingt mal rein. Die neue Staffel von Die Paartherapie findet ihr in der ARD Audiothek.